Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Gisa Funk im Studio. Hallo allerseits. Er ist ein wiederkehrendes Spannungsmotiv der Literaturgeschichte und er stürzt die Helden eigentlich immer fatal ins Unglück. Gemeint ist der sogenannte Teufelspakt. Auch die englische Schauerromantikerin Mary Shelley, die hatte sich einen solchen für ihre Novelle Verwandlung ausgedacht. Nun feiert ihre Gruselstory aus dem Jahr 1831 ein furioses Comeback als Graphic Novel. Außerdem sprechen wir heute im Büchermarkt über den Erzählungsband Winkel der Welt von Matthias Senkel. Aber zuerst, da geht es heute in der Sendung um den soeben taufrisch ausgelieferten Roman Der Erinnerungsfälscher von Abbas Kider. Abbas Kider, 1973 in Bagdad geboren. Er ist ein Freiheitskämpfer des Wortes. Als junger Mann protestierte er gegen den irakischen Diktator Saddam Hussein. Dafür sperrte man ihn 2 Jahre lang in ein Foltergefängnis. Danach war Abbas Kider jahrelang auf der Flucht, bevor er im Jahr 2000 nach Deutschland kam. Aber das vorher erlebte Grauen, das lässt den irakisch-deutschen Autor offenbar bis heute nicht los. Zumindest schreibt Kider in seinen durchweg autobiografisch grundierten Romanen immer wieder neu über Flucht und Heimatlosigkeit. Auch in seinem neuen Werk Der Erinnerungsfälscher, da steht nun ein ehemaliger Irak-Flüchtling im Mittelpunkt, der in Deutschland irgendwie nie so richtig angekommen ist. Und die ganze Geschichte, die hat für uns Carsten Hug.
Ein Schicksalsschlag gleich zu Beginn. Ein Anruf, der alles durcheinanderwirbelt. Said Al-Waid sitzt gemütlich im ICE. Der angehende Schriftsteller hat erfolgreich an einer literarischen Podiumsdiskussion in Mainz teilgenommen und will nun schnell zurück zu Frau und Kind in Berlin. Das Handy klingelt. Sein Bruder teilt ihm mit, dass in Bagdad ihre Mutter im Sterben liege.
Zum Glück hat Said seinen Reisepass dabei. Hätte er sich jemals an die Bequemlichkeit der letzten Jahre gewöhnt, hätte er ihn zu Hause liegen gelassen, als er nach Mainz fuhr. Said ist noch immer jemand, der der Welt nicht traut.
Die Reise nach Bagdad beginnt so abrupt wie überraschend und konfrontiert ihn mit seiner Vergangenheit und dem Verlust vieler Erinnerungen. Er will seine Mutter noch einmal fragen, ob sie mit ihm als Kind gespielt hat. Said weiß es nicht mehr. Nach seiner Flucht aus dem Irak vor vielen Jahren war er nur 2-mal noch in der alten Heimat. Und jedes Mal hat er sie ein bisschen mehr verloren.
Es war eine fremde Welt. Gruseliger als in der Zeit der Diktatur und gruseliger als im Chaos der amerikanischen Soldaten. Gottes Soldaten, die Wächter des Paradieses und die Streitmacht des Himmels waren nur ein paar Namen von bewaffneten Milizen, die nun überall im Land herrschten. Früher hatte Said geglaubt, alles würde erträglicher werden, wenn es mit dem Polizeistaat vorbei wäre. Aber so kam es nicht. Es war kompliziert und unübersichtlich. Gott selbst war bewaffnet.
Abbas Kiders Protagonist ist ein Heimatloser, abgestoßen von seinem Herkunftsland, in seiner neuen Heimat nicht selbstverständlich willkommen. Zu oft war er in Deutschland Schikanen aufgrund seines Aussehens ausgesetzt. Bei seiner Arbeit für eine NGO war Said das arabische Feigenblatt für weiße, ignorante Männer, die es schick fanden, ihn Habibi zu nennen. In der Berliner Eckkneipe erklärt ihm ein Gast, dass er kein Deutscher sei. Auf Saids Einwand hin, er besäße doch die deutsche Staatsbürgerschaft, entgegnet der teutonische Trinker, Papier ist Quatsch. Anhand der Erlebnisse seines Protagonisten aber zeigt Abbas Kider sehr plastisch und gar nicht plakativ, auch mit Wortwitz und jenem Humor, der schon seine vorherigen Bücher auszeichnet, wie verstörend die deutsche Gegenwart für einen Menschen dunkler Hautfarbe und wie prägend dessen zurückliegenden Erlebnisse sind. Er kann sie kaum teilen, auch nicht mit der geliebten Frau, der Mutter seines Sohnes.
Es ist, als hätte Said eine Affäre, von der keiner erfahren soll. Eine mit sich selbst. Er ist wie ein Januskopf. Das eine Gesicht ist für alle sichtbar, zeigt sich allen so, wie sie es sich von ihm wünschen. Das andere Gesicht ist verschleiert, verborgen, rückwärtsgewandt, kauert allein und freiwillig eingesperrt.
Das Thema dieses Romans, das stärker in den Vordergrund tritt als in allen anderen Büchern von Abbas Kider, ist das Trauma. Das, was nicht mitteilbar oder wegzulachen ist. Der Autor flüstert davon, unaufdringlich. Aber eindeutig hörbar ist, dass eine traumatische Erfahrung nicht einfach vergeht, sondern im Gegenteil, auch unter weniger bedrohlichen Umständen immer wieder getriggert werden kann. Auf seiner Reise nach Bagdad ziehen viele Erinnerungen an Said vorbei. Es wirkt, als würde er sich selbst noch einmal sein Leben erzählen. Alltagsminiaturen, Familiengeschichten, Begegnungen wechseln ab. Grundiert sind sie von Traurigkeit und Einsamkeit. Manches, wovon er erzählen, worüber er schreiben will, entzieht sich, ist nicht benennbar. Je präziser Said sein will, desto stärker blockiert das sein Schreiben. Und obwohl der Roman nicht als ein autobiografischer gelesen werden sollte, entfaltet sich an dieser Stelle die Poetik des Dichters Abbas Kider.
Seine Erinnerungen sind unvollendete Ereignisse, unpräzise Skizzen. Alles Teile eines großen Puzzles, das es zusammenzusetzen gilt. Viele dieser Teile existieren nicht mehr. Sie sind durch ein Loch im Gedächtnis verloren gegangen, unauffindbar. Said muss sich die Zusammenhänge also ausdenken. Erstaunlicherweise findet Said al-Wahid das Erinnern nicht mehr anstrengend, seitdem er es erfindet. Die Erinnerungen haben nun eine Struktur, eine Reihenfolge. Und seine Geschichten haben, wie die Moderatorin bei dem Podiumsgespräch in Mainz behauptete, eine heilende Leichtigkeit erlangt.
Abbas Kiders Roman ist eine überzeugende Absage an den Glauben, dass alle Menschen gleich seien und alle Probleme therapierbar wären. Auch an die Forderung, alles müsse authentisch sein, um als wahr zu gelten. Der Erinnerungsfälscher ist ein ernster und zugleich gewitzter Roman, schlicht in der Form, tief in der Wirkung. Ein berückendes Stück deutsche Gegenwartsliteratur aus ungewöhnlicher Perspektive.
Das sagt ein begeisterter Carsten Hug. Er besprach Der Erinnerungsfälscher, den neuen Roman des irakisch-deutschen Autors Abbas Kider. Publiziert im Münchner Hansa Verlag, 125 Seiten, 19 Euro. 4 Jahre jünger als Abbas Kider ist der 1977 geborene Autor Matthias Senkel. Ausgebildet am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, bringt Senkel seit 2 Jahrzehnten das Kunststück fertig, einerseits avantgardistisch-experimentelle Literatur zu verfassen, andererseits aber trotzdem mit seinen Büchern sehr erfolgreich zu sein. 2018 war er mit Dunkle Zahlen, einer gewagten Mischung aus Mathematik und Poesie, für den Deutschen Buchpreis nominiert. Und auch in seinem neuen Buch, einem Band mit sogenannten 15 Erzählungen, nimmt Matthias Senkel seine Leserschaft einmal mehr auf eine höchst abenteuerliche Literaturentdeckungsfahrt mit. Oliver Jungen ist mitgereist.
Warens ist eine Ostseeinsel, gekennzeichnet durch 4 rundgeschliffene Basaltblöcke, in deren Schatten seit der Jungsteinzeit Menschen jagen und siedeln. Dass die Insel nicht existiert, ist unerheblich, denn so exakt hat Matthias Senkel sie vermessen, dass Warens fortan im kollektiven Bewusstsein der Leserschaft ihren festen Ort haben dürfte. Erzählerisch nähert sich der Autor seinem Gegenstand in einer Spiralbewegung. Er kommt von weit außen und beginnt, wie es einer Dokumentation, aber auch einem Epos geziemte, mit einer geologischen Erfassung der Szenerie. Mit gattungsmäßig sehr unterschiedlichen Textfragmenten stößt der Erzähler dann ins Innere der imaginären Insel vor. Ihr Zentrum bildet eine Art Fluch, festgehalten vom Kraftfeld zwischen den Basaltblöcken. Erkennbar wird das an der eigentümlichen Unglücksbiografie dieses Nichtorts. Von Sturmfluten wird berichtet, von einem ungewöhnlichen Suizid und von einer Vergewaltigung zu DDR-Zeiten. Und die größte, klimatisch induzierte Katastrophe scheint noch bevorzustehen.
Auf den 4 Findlingen sonnten sich Dutzende feurige Perlmuttfalter. Die automatische Messstation am Kap Striborg registrierte am Neujahrstag eine Mittagstemperatur von 21 Grad Celsius. Doch weder meteorologische noch seismologische Sensoren erfassten, dass die Tagfalter aufstoben, als sich in den Basaltbrocken tiefe Haarrisse ausbreiteten.
Prolog, Mittelteil, Schluss. Ein Erzählbogen von lebensfeindlicher Kälte zu tödlicher Hitze. Man darf Warens wohl auch als Metapher für das Epische an sich verstehen. Mit dieser selbstreflexiven Erzählung, als deren Titel, denn auch der Name der Insel fungiert, trat Matthias Senkel 2020 zum Bachmann-Preiswettbewerb an. Die offene Komposition nahm die Jury reserviert auf, hob aber die erzählerische Klasse hervor. Doch erst jetzt lässt sich erkennen, wie ernst es der Autor mit der Verbindung von Kartierung, Geschichte und Literatur tatsächlich meint. In hypergenau erfundenen Expeditionen legt die Sammlung Winkel der Welt die innere Verwandtschaft des Erkundens von Orten, Völkern und Sprachen mit dem Erzählen offen. Auch reale Begebenheiten sind eingearbeitet, erhalten aber neue Koordinaten. Es handelt sich um eine literarische Kartografie, eine ganz eigene Entdeckungsfahrt, die jenseits des Wahr-Falsch-Breitengrads operiert. In den dicht erzählten Prosa-Collagen begegnet den LeserInnen beispielsweise eine Anthropologin, die auf einer fernen Insel als Hexe verbrannt wird, oder ein Hurrikanforscher, der ins Auge des Sturms fliegt. Eine andere Geschichte folgt der blutigen Spur einer Pistole durch die Jahrzehnte. Ein grotesker Rumpfmann wiederum hat die Geliebte eines zwielichtigen Schriftstellers entführt. Und einige junge PhilologInnen stolpern dem erfundenen russischen Dichter Teterevkin hinterher, der durch alle Bücher des Autors spukt. Zu den real nachweisbaren Figuren gehört der schwedische Abenteurer Sparrman, ein Begleiter des weltreisenden Thomas Cook, der hier allerdings eine aus der Zeit gefallene Insel entdecken darf. Die symbolisch verdichtete Quasi-Authentizität erinnert oft an die Texte des Schriftstellers Clemens Setz. Einmal geht es gar um Plansprachen, die auch Setz faszinieren. Senkel erzählt von der in Wahrheit freilich nicht existenten Kunstsprache K, die das Denken beschleunige, aber, so wird vermutet, auch eine Art psychischen Schadcode enthalte. In der Tat wird der führende K-Experte, ein Linguist namens Lalikow, an ihrer Exaktheit verrückt. Es sind Geschichten vom Verlorengehen in Fiktionen, die sich selbst als geschriebene ausstellen. Untergründig sind die scheinbar zusammenhanglosen Episoden dabei miteinander verbunden. Das ist die geschichtliche Dimension. Senkel folgt den endlosen Verzweigungen wie ein Linguist die Verwandtschaft zwischen Sprachen erforscht. Ob das im historischen Ton geschieht oder postmodern lakonisch, das Ergebnis ist immer überzeugend. So navigiert der Autor mit großer stilistischer Sicherheit über den Ozean des Weltwissens, ohne je erzählerische Vollständigkeit anzustreben. Senkel hat ein perfektes Bild für diese Art der kartografischen Prosa gefunden. Ein Weltkartenmosaik auf einer Trauminsel, das zugleich eine Pforte für Reisen durch Zeit und Raum darstellt.
Ich überquerte ein am Kartenrand liegendes weißes Reich und ein gewaltiges Meer. Zu meiner Rechten tauchten zahlreiche kleine und größere Inseln auf, und zu meiner Linken ragte ein mächtiger Landkeil ins Blau. Ungefähr mittig zwischen diesen Gestaden lag jene funkelnde Stelle, um die herum 8 winzige Inselchen in die Karte eingelassen waren. Doch bevor ich das Funkeln erreichte, überkam ich eine sonderbare Schwäche, und mit ihr das Gefühl, der Fußboden verflüssige sich. Beim letzten Lichtstrahl der Abendsonne versank ich im Mosaik.
Eine löchrige Geschichte, heißt diese Erzählung treffend. Und löchrig mag man die fordernde Poetik Senkels überhaupt nennen. Sie täuscht Plots allenfalls an und biegt gern ins Absurde ab. Manches wirkt wie hingetupft, Andeutungen noch unentdeckter Romane. Aber es sind genau solche Öffnungen, durch die das Licht der Geschichte in diese verwirrend atmosphärische Entdeckerprosa fällt.
So lautet das Fazit von Oliver Jungen zu den 15 Prosa-Skizzen von Matthias Senkel. Der Band Winkel der Welt ist bei Matthes und Seitz erschienen, 220 Seiten, 20 Euro. Ein Faible fürs Fantastische, das hatte auch die englische Schauerromantikerin Mary Shelley. Mit gerade einmal 20 Jahren wurde sie 1818 mit ihrem ersten Roman Frankenstein gleich weltberühmt. Weniger bekannt dagegen ist eine andere Gruselgeschichte von ihr, die Mary Shelley 1831 unter dem Titel Verwandlung veröffentlicht hat. Die Illustratorin Lara Swiatek aus Wismar, die hat sich diese alte Gruselgeschichte von Mary Shelley jetzt als Vorlage für ihre erste Graphic Novel ausgesucht. Und Swiatek hat daraus eine psychologisch sehr abgründige Krisengeschichte von heute gemacht. Vor der Sendung habe ich mit der Graphic Novel-Debütantin gesprochen. Und als erstes habe ich Lara Swiatek natürlich gefragt, wie sie überhaupt auf die Idee kam, sich Shelleys Novelle Verwandlung noch einmal zeichnerisch vorzuknüpfen.
Also es sollte mein erstes Buch werden. Ich hatte vor, eine abgeschlossene Geschichte zu zeichnen. Und dann hatte ich aber nach einem Text gesucht, der mich berührt, der mir sofort Bilder im Kopf erzeugt hat. Und ich kenne Frankenstein und fand die Geschichte sehr inspirierend. Alles so fantastische, gruselige Sachen, das interessiert mich sehr. Und dann hatte ich geschaut, was Mary Shelley noch so geschrieben hat und bin auf Verwandlung gestoßen.
Ja, also diese schauerromantische Kurzgeschichte Verwandlung, die hat sich ursprünglich die englische Schriftstellerin Mary Shelley ausgedacht. Die veröffentlichte sie bereits 1831. Worum geht es denn in Verwandlung? Vielleicht können Sie das mal ganz kurz sagen, ohne zu viel zu verraten natürlich.
Also es geht um eine Verwandlung. Es geht vor allem darum, dass ein ziemlich hochmütiger Mensch ja sich selbst überschätzt und sich selbst ins Verderben reißt und in seiner ja verzweifelndsten Minute jemanden trifft, der ihm vermeintlich helfen will. Und es gibt auch wieder ein Monster, das irgendwie alles besser zu wissen scheint, also wie es bei Frankenstein ja im Prinzip auch ist.
Also es geht ja auch, ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viel verrate, aber es geht ja auch um einen Teufelspakt, um einen Körpertausch. Und das ist ja schon ein Motiv, so ein Doppelgängermotiv, das taucht ja in der Schauerromantik öfter auf. Also wir kennen das ja auch von Geschichten wie Albert von Camusso, Peter Schlemihl oder die Adaption Tim Thaler, der sein Lachen verkauft an den Teufel. Und streng genommen geht es dann ja eigentlich auch um Identität und Identitätsverlust. Ist das vielleicht auch das, was diese Geschichte noch so modern macht? Oder was hat sie so besonders daran berührt, wie Sie sagen?
Ja, doch. Also, dass man im ersten Moment das Gefühl hat, dass dieser Tausch, dieser Körpertausch, was ganz Schreckliches ist. Und vor allem, wenn man so die Gestalten vorher sieht, der junge, schöne Guido, der seinen Körper vielleicht weggibt. Oh Gott, ich will gar nicht so viel spoilern, aber ja, und das Tauschgeschäft ist im ersten Moment, denkt man, das ist eine schlechte Sache, aber in Wirklichkeit stellt sich dann was komplett anderes raus. Und dass das Innere nicht immer so ist wie das Äußere, also dass der Guido in Wirklichkeit innerlich ganz hässlich ist vielleicht.
Ja, also man kann diese Parabel, glaube ich, auch sehr psychologisch lesen. Im Original spielt die bei Mary Shelley im 13., 14. Jahrhundert. Sie haben diese Geschichte jetzt aber in unsere Gegenwart versetzt. Also da gibt es Terroranschläge in Paris, die Leute telefonieren mit dem Handy, fahren mit dem Auto rum. Warum haben Sie das in unsere Zeit versetzt?
Als ich das Storyboard geschrieben habe, da habe ich gemerkt, dass das gar nicht anders geht. Also einerseits, weil ich mich da auch selber schlecht hineinversetzen konnte. Ich habe überlegt, wie ich Kutschen zeichne und das war nicht so richtig meins. Und dann habe ich auch gedacht, dass meine Leserinnen damit vielleicht auch nicht so gut was anfangen können. Also man wird ja durch Geschichten angesprochen, indem man etwas von sich selbst in ihnen sieht. Und dann habe ich gedacht, das muss unbedingt ins Heute gesetzt werden. Aber auch deswegen, weil es im Comic oder in der Graphic Novel so Elemente gibt, die einem helfen, Geschichten zu erzählen, wie zum Beispiel das Zigarettenrauchen oder genervt aufs Handy gucken.
Wie war das denn eigentlich? Hatten Sie zuerst die Bilder im Kopf oder waren das zuerst die Worte?
Ich hatte zuerst die Bilder im Kopf. Vor allem, weil mich ja diese Verwandlungsszene sehr getriggert hat. Tatsächlich wird in dem Original Transformation steht da nur zwei Wörter. Ich glaube, da stand irgendwas und die Verwandlung war geschehen. Und dann dachte ich, das kann nicht sein. Und da musste ich da noch viel mehr zudenken.
Ja, ich glaube, gerade diese Szene, also ich finde, Sie haben das beeindruckend gemacht, wie diese zwei Körper sozusagen die Position wechseln. Also war das die besondere Herausforderung auch, zeichnerisch meine ich jetzt?
Ja, sehr. Das Storyboard hat am meisten, also da, wo man überlegt, was wird gezeigt und wie versteht man das und wie viele Seiten werden dafür benutzt, das war das meiste an diesem ganzen Werk, die meiste Arbeit.
Also die besondere Qualität dieser wirklich großartig gezeichneten und sehr spannenden Schauergeschichte, das ist, glaube ich, dass im Laufe der Handlung dann immer mehr verschwimmt, wer hier eigentlich wer ist. Wie ist das denn bei Mary Shelley? Also ist das da auch so, dass eigentlich bis zuletzt unklar bleibt, wer eigentlich sich in wen verwandelt oder auch zurückverwandelt hat?
Das ist auch genau so. Das musste ich auch mehrmals lesen und mit meiner Professorin und noch mit anderen Freunden drüber sprechen. Wie können sie das gemeint haben und wie setze ich das um? Und es ist von der Autorin Mary Shelley, glaube ich, auch so gewollt, dass beides möglich ist. Also, dass er in Wirklichkeit nie verwandelt wurde oder dass er vielleicht immer noch dieser Zwerg ist oder seinen Körper wieder zurück hat.
Ja, wirklich eine spannende Geschichte und die unbedingt empfehlenswerte Graphic Novel, die sich Lara Swiatek nach Vorlage von Shelleys Novelle ausgedacht hat. Sie ist im Berliner Avant Verlag erschienen unter dem Titel Verwandlung. 192 Seiten kosten 26 Euro und das war's für heute vom Büchermarkt. Hier im Studio war Gisa Funk und die sagt Tschüss, machen Sie's gut.